Podcast Mission Projekterfolg, dein interaktiver Podcast, um Projektziele mit Leichtigkeit zu erreichen und Projekte zu rocken. Du kannst jederzeit Feedback oder neue Themen, die hier behandelt werden sollen, an mich senden. Wie erfährst du am Ende der Folge? Mein Name ist Stefan Scharf und das aktuelle Thema lautet Selbstorganisation im Projektmanagement. Da dieses Thema es verdient hat, tiefer beleuchtet zu werden, habe ich es in mehrere verdauliche Folgen aufgeteilt. Die heutige Folge behandelt die Frage, wie fördere ich ein selbstorganisiertes Team? In der vorherigen Folge Nummer 5 zum Thema Selbstorganisation sind wir gemeinsam die Vor- als auch die Nachteile von selbstorganisierten Projektteams durchgegangen. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung für diejenigen, die erst mit dieser Folge in diesem Podcast eingestiegen sind. Was ist Selbstorganisation überhaupt? Im Projektkontext beschreibt Selbstorganisation die Fähigkeit eines Teams, seine Aufgaben und Ziele aus sich selbst heraus und ohne direkte externe Lenkung zu koordinieren, zu bewältigen und sich anzupassen. Die 5 Vorteile lauten zusammengefasst wie folgt. Erstens, bessere Entscheidungen. Zweitens, erhöhte Flexibilität und Agilität. Drittens, effektivere Nutzung von Ressourcen. Viertens, gesteigerte Kreativität und Einbinden von mehr Know-how. Fünftens, Ausfallsicherheit. Und wo Licht ist, da ist doch Schatten. Hier die folgenden 3 Nachteile. Erstens, fehlende klare Führung und Entscheidungsfindung. Zweitens, erhöhter Koordinierungsbedarf und erhöhter Kommunikationsaufwand. Drittens, Gefahr von Trittbrettfahrern und mangelnder Motivation. Wer hier noch einmal tiefer einsteigen will, hört sich dazu die Folgen 4 und 5 an. Anhand dieser Vor- und Nachteile erkennst du schnell, ob ein selbstorganisiertes Team für dein Projekt Sinn macht oder nicht. Gerade in Projekten, in denen du auf Komplexität oder ein stark dynamisches Umfeld triffst, ist ein solches Team echt Gold wert. Wiederum erbst du dann auch die Nachteile wie den erhöhten Koordinierungsbedarf oder den erhöhten Kommunikationsaufwand. Benötigt dein Projektrahmen diese Vorteile nicht in diesem Maße, kannst du das Team auch zentraler koordinieren. Hier sollten die Anforderungen sowie deren Umsetzung nicht zu komplex sein. Wiederum würde ich auch immer wieder dazu tendieren, ein selbstorganisiertes Team in einem Softwareprojekt einzusetzen. Da Anforderungen am Ende doch immer komplexer werden, als sie am Anfang des Projektes wirken. Oder da ich immer noch die Ausfallsicherheit eines Teams benötige, falls einzelne oder mehrere Teammitglieder ausfallen sollten. Auf der anderen Seite denken Menschen sehr gerne in Extremen. Daher scheint es nur gar keine Selbstorganisation inklusive einer Leitung von oben herab. Oder ein Team ist zu 100% selbstorganisiert, ohne jeglichen Einfluss von außen zu geben. Doch wie heißt es so schön, in der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht. Und so gilt es auch hier. Jedes Team steht für sich, besteht aus anderen Individuen, die miteinander interagieren, hat seinen eigenen Projektkontext und bringt seine eigene Erfahrung im Bereich der Selbstorganisation mit. Somit sind die Übergänge eines Teams zwischen selbstorganisiert oder nicht immer als fließend zu betrachten. Daher gilt in einem Projekt nicht die Frage, selbstorganisiert oder nicht, sondern eher, welchen Grad in Bezug auf mein Projekt benötige ich an Selbstorganisation. Daher gilt in einem Projekt nicht die Frage, selbstorganisiert oder nicht, sondern welchen Grad in Bezug auf Selbstorganisation benötigt mein Projekt? Hier kannst du einfach mit der Stacey-Matrix arbeiten, anhand der du den Komplexitätsgrad deines Projektes einordnen kannst. Je komplexer ein Projekt ist, desto höher sollte der Grad an Selbstorganisation in deinem Projekt sein. Den Link zur Stacey-Matrix verlinke ich dir in den Shownotes. Immer dabei im Kopf behalten, das Optimum liegt selten im Maximum. An welchen Merkmalen du diesen Grad ableiten kannst, haben wir in der Folge 4, woran erkenne ich ein selbstorganisiertes Team, erklärt. Hier würde ich kurz die Merkmale hohe Eigenverantwortung sowie gemeinsame Vision und Ziele als Beispiele aufführen. In der weiteren Folge schauen wir uns jetzt gemeinsam an, mit welchen Maßnahmen wir ein selbstorganisiertes Team auf die Beine stellen und wir den Grad immer weiter ausbauen können. Starten wir mit den Maßnahmen, um ein selbstorganisiertes Team auf die Beine zu stellen. Hierbei orientiere ich mich stark an dem Buch Extreme Ownership von Jocko Willings. Das wird den ein oder anderen von euch wundern, wenn ihr erfahrt, dass Jocko über Jahre als Führungskraft auch als Ausbilder bei den US Marine Corps gewesen ist und seine Erfahrungen zu diesem Thema in dem zuvor genannten Buch niedergeschrieben hat. Wer jedoch auch zusätzlich weiß, dass der Begründer des agilen Frameworks Scrum, Jeff Sutherland, bei den United States Air Force tätig war, bekommt so langsam eine Ahnung, woher diese Idee stammt und warum sie so wichtig einzusetzen ist. Eine weitere Buchempfehlung zu dem Thema wäre das Buch Turn the Ship Around von David Marquardt. David Marquardt ist ein ehemaliger US-Captain AD der US Navy und hat die damals schwächelnde Crew des Atomobootes Santa Fe in ein Hochleistungsteam verwandelt. Auch hier spielt die Selbstorganisation eine entscheidende Schlüsselrolle. Gerade in einem komplexen, potenziell chaotischen und entscheidenden Umfeld wie ein militärischer Einsatz ist es im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig, dass die richtigen Entscheidungen so schnell wie möglich dort gefällt werden, wo sie benötigt werden. Zudem besteht jederzeit die Gefahr, dass bestimmte Teammitglieder ausfallen und das Team weiterhin handlungsfähig bleibt. Daher treffen wir den Einsatz von selbstorganisatorischen Teams im Militär so häufig an. Jocko Willings stellt meiner Ansicht jedoch die Kernpunkte für effektives Leadership und das Warum am besten heraus als die beiden zuvor genannten Kollegen. In den folgenden Maßnahmen sehen wir, was laut Jocko Willings führungstechnisch bei der Schaffung, aber auch Festigung eines selbstorganisierten Teams zu beachten werden sollte. Denn wie es auch schon der Autor und agile Unternehmensberater Boris Gloger herausgestellt hat, Selbstorganisation braucht Führung. Kommen wir zur Maßnahme Nummer 1. Schaffe klare Kommunikation und Erwartungshaltung. Ein selbstorganisiertes Team benötigt eine gemeinsame Vision und gemeinsame Ziele. Man könnte es auch so ausdrücken. Allen Teammitgliedern sind diese Erwartungen klar, die an sie gestellt werden. Um das sicherzustellen, muss das Team wiederum diese Erwartungen auch verstanden haben. Der Schlüssel für ein klares Verständnis ist einfache Kommunikation. Natürlich kann ich auch in komplizierten Schachtelsätzen, verteilten Memos und in hundertseitigen PowerPoint-Präsentationen dem Team kommunizieren, was von ihm erwartet wird und was es erreichen soll. Nur fällt damit die Wahrscheinlichkeit rapide ab, dass das Team im vollen Umfang versteht, was von ihm erwartet wird. Erinnern wir uns doch zusammen daran, was wir schon heute am frühen Morgen in der Inbox vorgefunden haben, ewig lange kompliziert verfasste E-Mails, wo es unklar war, was sie dir sofort sagen wollen. Du musstest Aufwand reinstecken, sie verstehen lernen, die Kernpunkte rausarbeiten und damit war die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du diese Kernaussagen richtig greifen konntest und ob es sich auch wirklich um die Kernaussagen und Kernpunkte in diesen E-Mails gehandelt hat. Daher gilt es für jede gute Kommunikation, dass sie direkt, präzise und so einfach wie möglich ist, damit die Empfängerseite den Inhalt so schnell wie möglich und vollständig erfassen kann, wie es geht. Die Kernaussagen werden extra von dir herausgestellt. In der Kommunikation ist alles Relevante enthalten. Das startet zum Beispiel mit dem Setzen von Meilensteinterminen an das Team oder einem einzelnen Terminmitglied. Es wird dieser Team genau mit Datum und im besten Fall mit deiner Uhrzeit, sowie was zu diesem Termin konkret als Ergebnis erwartet wird, mitgeteilt. Dieser Termin kann das Team auch nachträglich ohne großes Suchen schnell wiederfinden. Zudem wird abgesichert, dass das Team diese Anforderungen zu diesem Termin vollständig verstanden hat und eventuelle Nachfragen werden zusätzlich geklärt. Der Sender ist am Ende verantwortlich, dass seine Nachricht richtig beim Empfänger angekommen ist. Jeder weiß jetzt, was zu diesem Termin erwartet wird und darauf kann sich das Team jetzt selber koordinieren und abstimmen, um das Ergebnis zu diesem Termin zu liefern und den Termin auch einhalten zu können. Auch das Team nutzt diese Gesetzmäßigkeiten, um miteinander zu kommunizieren, da das oben genannte Problem der Verständlichkeit auch für die Abstimmung im Team gilt. Du sorgst dafür, dass du selber nach diesen Prinzipien mit dem Team kommunizierst und dieses auch absicherst. Du schaust darauf, dass die Kommunikation von außen als auch innerhalb des Teams nach diesen Regeln funktioniert und hilfst dem Team, dieses Laufen zu verbessern und zeigst, wo eventuelle Defizite stecken. Du merkst das Greifen dieser Maßnahme am besten, dass es zu immer weniger Missverständnissen mit bzw. in dem Team kommt und die Ergebnisse zu den Anforderungen passen. Unklarheiten oder Ungereimtheiten klärt ein reifes Team zeitnah selber mit allen Beteiligten von sich aus. Maßnahme Nummer 2. Schaffe klare Verantwortlichkeiten und Befähigung. Wer hat diese Aussage nicht schon mindestens einmal in einem Meeting gehört? Ich dachte, das ist deine Aufgabe und dass du dich darum kümmerst. Ein klarer Fall von, da ist wohl mal wieder was zwischen die Stühle gefallen. Die Aufgabe hätte erledigt werden müssen, doch es hat sich kein einziger dafür verantwortlich gefühlt. Damit dies nicht in deinem Team passiert, werden vorher die Verantwortlichkeiten, deren zugehörigen Aufgaben, Pflichten und ihre Freiheiten im Team geklärt. Dies kann dann zusammen mit dem Team in einer sogenannten Delegationsmatrix festgehalten werden, wo zu jeder Person ihre zugehörigen Verantwortlichkeiten bzw. Kompetenzen aufgelistet sind. Tipp: In Bezug auf die Ausfallsicherheit sollten optimalerweise in Bezug mehrere aus dem Team einer Kompetenz zugeordnet sein. Zusätzlich kannst du mit Hilfe des Delegation Pokers mit dem Team das Vorgehen in verschiedenen Entscheidungssituationen abstimmen, die über die einfache Delegation Matrix drüber hinweggehen. Ähnlich des Planning Pokers wird hier mit Abstimmkarten und einer gleichzeitigen Wahl gearbeitet, damit sich die einzelnen Teammitglieder nicht gegenseitig beeinflussen können. Jeder bekommt ein Set von Karten mit unterschiedlichen Entscheidungsoptionen. Hier könnte zum Beispiel stehen, entscheidet der Product Owner, bis hin ein einstimmiges Team-Voting zum Beispiel. Nun werden unterschiedliche Entscheidungssituationen beschrieben, zu denen das Team mit Hilfe seiner Karten abstimmen kann. Nach abweichenden Wahlen wird wie beim Planning Poker darüber diskutiert und am Ende ein konsensfähiges Ergebnis erzielt. Der Vorteil nach diesen beiden Übungen besteht darin, dass das Team sich selber diese Zuordnung erarbeitet hat und darauf ein viel besseres Verständnis aufbauen konnte. Das Team ist jetzt also in der Lage, diese Verantwortlichkeiten wesentlich besser zu leben und sich auch gegenseitig auf deren Einhaltung in die Verantwortung zu nehmen. Auf diese Weise fallen Aufgaben nicht mehr zwischen die Stühle, sondern der Ball wird an der Stelle aufgenommen, wo er dem jeweiligen Verantwortlichen zugespielt wird. Sollte es im Verlauf trotzdem auffallen, dass dies nicht immer der Fall ist, dann kann diese Delegation Matrix oder der Delegation Poker schlicht und ergreifend nochmal wiederholt werden. Je reifer das Team selber geworden ist, desto besser kann es solche Situationen selber erkennen und selber eine Pokerrunde zum Nachschärfen ins Leben rufen oder die Verantwortlichkeiten auf andere Personen verteilen. Eine klare Verantwortung ist das eine, die Möglichkeit, diese auszufüllen, ist etwas anderes. Die 22 Fußballspieler auf einem Spielfeld können zwar ihre Position und ihre damit verbundenen Aufgaben kennen, aber ohne Ball zum Spielen ist das Ganze zwecklos. Es ist eine zentrale Führungsaufgabe, dass jeder für seine Aufgaben und seine Verantwortlichkeiten alle Ressourcen zur Verfügung hat, somit also befähigt ist. Dies kann bei einem Teammitglied zum Beispiel fehlendes Wissen sein und dass er ein Training benötigt oder auch zusätzliche Software und Tools, ein adäquater Zeitrahmen oder die Zuarbeit einer externen Ressource, wie zum Beispiel die interne IT. Ein reifes Team meldet selber seinen Bedarf an und kann sich im Idealfall sogar selber darum kümmern, diesen Bedarf zu decken. Am Ende sichert das Teammanagement ab, dass dies auch wirklich erfolgt. Ein Beispiel. Ein Teammitglied wird mit seiner Aufgabe einfach nicht fertig und arbeitet schon länger daran. So langsam wird es eng, da ein anderes Team auf das Ergebnis wartet. Kann einem bekannt vorkommen. Nun gilt es, die passenden Fragen zu stellen. War die Aufgabe klar? Wurde die Dringlichkeit der Aufgabe klar kommuniziert? Und wurde sie auch vom Teammitglied verstanden? Stehen dem Teammitglied wirklich die passenden Ressourcen zur Verfügung? Hat er das Wissen, um die Aufgaben zu lösen? Oder muss er auch auf ein anderes Team zum Beispiel warten? Die Beantwortung dieser Fragen sowie deren Lösung liegen wieder beim Team. Je reifer ein Team ist, umso mehr wird es sich diese Fragen selber vorher stellen können. Maßnahme Nummer 3. Sorge für Konsequenzen. Dieser Maßnahme möchte ich mit einem Leitsatz beginnen. Verantwortung ohne Konsequenzen ist Beliebigkeit. Wie ich in dem Beispiel zuvor beschrieben habe, gilt es bei einer Nichterbringung einer Aufgabenerledigung vorher den umgebenden Rahmen abzuklopfen. Als Führungskraft gehen wir zuerst in das Gespräch, ob die Aufgabe und deren Dringlichkeit wirklich klar war, ob etwas von außen den Weg blockiert hat, ob er Hilfe benötigt. Du versuchst in dieser Phase diese Punkte zu klären, dass diese Aufgabe erledigt werden kann. In den meisten Fällen löst sich dieser Knoten nach dem ersten Gespräch von selber auf. In seltenen Fällen wird noch ein zweites bzw. ein weiteres deutliches Gespräch benötigt. Gibt es jedoch danach immer noch keine Änderungen, dies kann sich zum Beispiel auf ein unerwünschtes Verhalten wie zum Beispiel andauerndes zu spät kommen oder sogar ein beleidigendes Verhalten beziehen, gilt es hier Konsequenzen mit ins Spiel zu bringen. Achtung, dies ist die letzte Karte, die du ziehen solltest, aber es gilt auch darum, das Team zu schützen. Überleg dir also, welche Konsequenz für diesen Fall speziell passend ist. Teile sie mit einem letzten Zeitpunkt zu einer Änderung mit. Bei einem Teammitglied, das sich gegebenenfalls vorher in Meetings beleidigend dem Team gegenüber verhalten hat und dieses Verhalten bis zum Schluss nicht ändert, könnte am Ende sogar blühen, aus dem Team komplett entfernt zu werden. Was mir hier an dieser Stelle nochmal wirklich wichtig ist, du musst diese Konsequenz, besonders wenn du sie angekündigt hast, auch wirklich durchsetzen können. Und das klärst du bitte schön vorher im Vorfeld mit allen Umgebenden, die gegebenenfalls daran mit beteiligt sein könnten. Denn Konsequenzen und Ultimaten lassen sich nun mal per Definition schlecht zurücknehmen. Im Grunde gar nicht. Ansonsten würden sie auch erst gar nicht so heißen. Stelle also sicher, ob vorher wirklich alles von dir dafür getan wurde, um diese Situation anders wie zuvor beschrieben aufzulösen. Wenn wiederum alles ausgeschöpft worden ist, kommuniziere dies mit einer zuvor besprochenen Konsequenz und wenn es dann nicht mehr geht, ziehe es einfach wie angesprochen durch. Maßnahme Nummer 4: Fokus auf Lernen und Verbesserung. Die Sweet-Spot-Umgebung von selbstorganisierten Teams sind komplexe und hochvolatile Projekte. Es liegt in der Natur dieser Projekte, dass das Team erst alles dazu weiß, wenn sich das Projekt im fortgeschrittenen Stadium schon befindet. Hier geht es um die Inhalte des Projektes, aber auch um die Art und Weise, wie das Team zusammenarbeitet. Das ganze Team ist somit ein gemeinsamer Lernweg. Und Lernen heißt, Fehler zu begehen. Daher ist es essentiell, dem Team die beste Lernumgebung bieten zu können, die es sich wünschen kann. Fehler werden so schnell wie möglich erkannt, deren Gründe zeitnah aufgedeckt, zeitnah korrigiert und ganz wichtig, abgesichert, dass sie nicht mehr wieder vorkommen können. In der ersten Pilotfolge unseres Podcasts haben wir dies in Bezug auf den Begriff Fehlerkultur schon tiefer beleuchtet. Daher gebe ich hier nur eine kurze Zusammenfassung der Maßnahmen wieder. Schaffe für das Team regelmäßige Lernräume, in denen es lernen kann, was beibehalten und was geändert werden sollte. Hier eignet sich zum Beispiel die sogenannte Retrospektive sehr gut, die wir aus Scrum kennen, aber auch für jede andere Methodik anwendbar ist. Das Team wird hier von einem Moderator unterstützt und sammelt zum Beispiel alle Punkte, die positiv, aber auch negativ verlaufen sind. Für die negativen Punkte werden jetzt Maßnahmen vom Team gemeinsam ermittelt, um damit in der Zukunft besser umgehen zu können. Und es achtet auf die Einhaltung dieser Maßnahmen. Auf diese Weise kann das Team im Projektverlauf immer besser lernen, seine Arbeit effektiver, effizienter und mit immer weniger Fehlern umsetzen zu können. Aus meiner Erfahrung heraus eignet es sich besonders in der Anfangsphase eines Projektes, dies als wiederholendes Format einzurichten. Je reifer ein Team ist, kann man den zeitlichen Abstand zwischen zwei Retrospektiven zum Beispiel dann auch irgendwann mal weiterfassen. Man kann aber mit einer Retro nicht erst warten, wenn ein Termin dafür ansteht. Wenn zum Beispiel eine bestimmte Aktion erfolgt ist, aus der das Team frisch lernen sollte, wie zum Beispiel ein fehlgeschlagenes Live-Deployment am frühen Morgen und ein Produktionsausfall bis zur Mittagspause, dann kann eine Mini-Retro darauf, sage ich jetzt mal, definitiv Sinn machen und für schnelle, zeitnahe Verbesserungen für das nächste Deployment liefern. Eine Retro hat den entscheidenden Nachteil, dass ein Team nur seine eigene innere Perspektive einnehmen kann und damit nur eine beschränkte Sicht besitzt. Wir reden hier auch von sogenannten blinden Flecken. Audits mit teamexternen Instanzen kann das Problem dieser blinden Flecken minimieren. Hier kann zum Beispiel ein anderes Team das aktuelle Software-Design oder bestimmte Vorgehensweisen des Teams hinterfragen. Um für mehr Lerneffekte zu sorgen, kann auch innerhalb des Teams paarweise gearbeitet werden. In der Softwareentwicklung gibt es zum Beispiel das Pair-Programming, was gleichzeitig auch den Austausch des Wissens fördert, sodass die Teammitglieder laufend voneinander direkt in der Zusammenarbeit lernen können. Hinzu kommt der Vorteil, dass vier Augen mehr sehen als zwei und Fehler schon im Vorfeld und nicht erst danach erkannt und gleich behoben werden können. Was ich zusätzlich empfehle, aus Lernerfahrungen des Teams gemeinsame Standards und Routinen abzuleiten, an denen sich das Team im weiteren Verlauf orientieren kann. Dies mindert zusätzlich die Fehlerquoten und spart im Projekt und innerhalb des Teams unnütze Koordinierungsaufwände, da diese Abläufe allen im Team bereits bekannt sind. Maßnahme Nummer 5, Vorbildfunktion und Führungskultur. Diese Maßnahme benötigt im Verhältnis gesehen nur eine kurze Erläuterung, hat aber eine sehr große Auswirkung, besonders wenn man sie nicht einhält. Ich kann als Führungskraft nur das vom Team erwarten, was ich selber vorlebe. Das Team lernt weniger von deinen Worten, sondern viel deutlicher aus deinen Taten und das, was es bei dir beobachten kann. Du redest zum Beispiel nicht laufend über Verantwortung, du übernimmst sie. Ohne Wenn und Aber. Dir passiert ein Fehler, dann gibst du den offen zu und wie du ihn beheben wirst. Einer aus deinem Team hängt zum Beispiel einen Termin hinterher, dann sprichst du ihn an und sagst, dass du es wohl verpasst hast, auf die Dringlichkeit hinzuweisen, wie es nötig gewesen wäre. Du lebst es vor, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und Probleme zu lösen. Du möchtest für das Team zum Beispiel einen respektvollen Umgang, dann verhalte dich selber dem Team gegenüber respektvoll. Diese Liste dieser Beispiele lässt sich unendlich und beliebig fortsetzen. Dieses Vorgehen bewirkt mehr, als deine Worte es je können. Was du vermeiden solltest. Wir haben im Vorfeld schon über die Eigenschaft von Menschen gesprochen, mehr in Extremen zu denken. Und dies solltest du selber vermeiden. Das eine Extrem ist deine laufende Beeinflussung des Teams und das Eingreifen, weil du denkst, dass du es besser kannst. Könnte ja zum Beispiel mal vorkommen. Das größte Problem an diesem Verhalten liegt darin, dass das Team dann lernt, dass es sich am Ende doch nicht selber zu organisieren braucht, weil du dich am Ende doch darum kümmerst. Das Team bleibt unselbstständig. Das andere Extrem liegt darin, das Team sich komplett alleine zu überlassen. Hier fehlt dem Team die äußere Perspektive auf Probleme und deren Lösung, die es durch seine reine Innensicht nicht zu sehen vermag. Du wägst also jederzeit ab, wo die richtige Balance zwischen der Eigenständigkeit und der Unterstützung zu finden ist. Tipp dazu, der Trend sollte jedoch immer eher zu der Eigenständigkeit und dass das Team selber seine Probleme löst liegen. Zusammenfassung. Lassen wir uns nochmal die Kernaussagen zusammenfassend Revue passieren. Ein selbstorganisiertes Projektteam hat viele Vorteile, doch dies ist eine aktive Führungsaufgabe. Du errichtest für das Team den passenden Rahmen, in dem es seine Selbstorganisation immer weiter ausbauen kann. Diesen Rahmen errichtest du mit folgenden Maßnahmen. Maßnahme Nummer 1. Sorge für eine klare Kommunikation und schaffe eine klare Erwartungshaltung. Maßnahme Nummer 2. Schaffe klare Verantwortlichkeiten und die passende Befähigung, diese ausfüllen zu können. Maßnahme Nummer 3. Konsequenzen schaffen Verbindlichkeit. Maßnahme Nummer 4. Der Fokus deines Teams liegt auf Lernen und der laufenden Verbesserung. Maßnahme Nummer 5, du lebst diesen Rahmen als Vorbild immer und andauernd selber vor. Zudem greifst du nur dann ein, wenn es wirklich nötig ist, damit das Team lernen kann, sich ohne dich zu organisieren. Das war's mit dieser Folge des Podcasts Mission Projekterfolg. Wenn du etwas gehört hast, was dir weitergeholfen hat, dann like oder abonniere gerne diesen Podcast. Wenn etwas dabei war, das jemand anderen aus deinem Umfeld helfen könnte, teile diese Folge gerne. Als interaktiver Podcast freue ich mich sehr auf dein Feedback. Teile mir deine Gedanken und Anregungen gerne mit. Per E-Mail oder direkt an meinen LinkedIn-Account. Die Adressen dazu packe ich dir in die Shownotes. In der nächsten Folge schließen wir mit dem Thema selbstorganisierte Teams ab. Hier geht es darum, ich habe selbstorganisierte Teams. Was hat das jetzt noch mit Projektleitern zu tun? Wie können Projektleiter und selbstorganisierte Teams überhaupt noch zusammenpassen? Das erfährst du in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei deinen Projekten.